Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Lied, das mir und ich denke uns allen aus dem Herzen gesungen wurde. Herr, ich liebe dein Haus. Jesus liebt die Gemeinde und wir sollten es auch tun von ganzem Herzen. Und um gleich mal die Brücke zu schlagen, es gibt noch so viele Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, die keine Gemeinde erreichen können. Mission ist Gottes Herzensanliegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er will, dass allen Menschen geholfen wird, dass alle Menschen gerettet werden. So lesen wir in der Bibel. Gott selbst wird Mensch und hat sein Leben für uns gelassen, damit er uns retten kann. Das konnte kein Mensch tun. Allein der Sohn Gottes konnte es tun und er tat es. Gott sei Dank, er hat es getan. Aber aus mir unbekannten Gründen hat er eine so wichtige Botschaft uns schwachen, fehlerhaften Menschen anvertraut. Es gibt heute 7,8 Milliarden Menschen auf unserem Erdkreis. Und man sagt, 40% davon haben noch nie das Evangelium gehört. 3,2 Milliarden haben wir im Video vorhin gesehen. Und unser Auftrag ist es, diesen Menschen zu sagen, Gott hätte andere Möglichkeiten gehabt, aber er hat sich für diese Möglichkeit entschieden. Meine Kinder, meine Nachfolger sollen meine Boten sein. Der Text, über den wir heute nachdenken wollen, steht in Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und wenn wir diesen Text genau analysieren, ich habe es getan, dann kommen wir zu der Antwort, auf die Herzenshaltung kommt es an. Da ist niemand zu jung, da ist niemand zu alt, da ist niemand zu gebildet oder zu ungebildet, niemand zu stark oder zu schwach. Gott sucht auch nicht die perfekten und fehlerfreien Menschen, sondern auf das Herz kommt es an. Mission ist Herzenssache. Es ist ein Herzensanliegen. Wenn ich die Liste unserer Missionare sehe, dann habe ich den Eindruck, dass die Mehrheit von ihnen nicht Prediger, Pastoren oder Gemeindeleiter sind. Aber sie sind alle Zeugen Jesu Christi und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, worauf es ankommt. Sie sind Gesandte Gottes. Mission ist Teamarbeit. Hinter jedem unserer 140 haben wir immer gesagt, jetzt sind wir bei 150, 160. Hinter jedem unserer 160 Missionare stehen in der Regel 20 bis 35 Einzelspender. Manchmal oder meistens sind es sogar mehr. Wenn ich konservativ rechne, 20 mal 140 rechne, dann bin ich bei 2800 Personen. Es sind mehr. Hinter jedem dieser unserer Mitarbeiter, Missionare, stehen Gemeinden. Wenn ich mal so 70 bis 80 Gemeinden rechne und das hochrechne, dann bin ich über 20 Personen, die hinter ihnen stehen, so wie ihr. Es ist ein Heer an Betern und die sind nötig und deshalb reisen wir auch von Gemeinde zu Gemeinde und mobilisieren und bitten drum, weil das ganz wichtig ist. Wir können diesen Dienst nur machen, weil es ein Heer von Betern und Unterstützern gibt. Die wichtigste Arbeit wird nicht auf der Kanzel gemacht, wird nicht auf der Bühne gemacht und auch nicht auf der Weltbühne der Mission, sondern die wichtigste Arbeit wird auf den Knien und im Gebet gemacht. Dann, wenn ich am Montag oder Dienstag oder Mittwoch mich in meinem Kämmerlein einschließe und zu Gott flehe, für die Menschen, die gehen, nur so kann dort Segen fließen. Geistliche Siege werden nicht auf der Kanzel und nicht auf der Weltbühne entschieden, sondern auf den Knien und im Gebet. Das Gleiche gilt für Gemeindearbeit. Das ist alles Reich Gottes. Es ist Und deshalb will ich heute über Berufung sprechen. Berufung zum Dienst, zum geistlichen Dienst. Genauso in der Gemeinde. Mission ohne Gemeinde ist genauso wenig Gottes Vision wie Gemeinde ohne Mission. Was ich deutlich sagen will, Gott beruft nicht nur für den Dienst am Ende der Welt, sondern auch für den Dienst hier in Deutschland. Vielleicht ist es eine Aufgabe, ein unscheinbarer Dienst, wo du gar nicht von Berufung reden würdest. Aber genau das ist wichtig, damit Gemeinde und Missionsarbeit wachsen kann. Mission ist Teamarbeit, gemeinsam sind wir stark. Drei Dinge, die unser Text betont. Es geht um die Herzenshaltung. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So lesen wir schon im Alten Testament. Die erste Herzenshaltung. Also wenn Gott Ausschau hält nach Menschen, wen soll ich senden? Wen kann ich berufen? Egal, ob für den Dienst hier in Deutschland, in der Gemeinde oder am Ende der Welt, dann schaut er auf das Herz. Und als erstes schaut er, ob es ein anbetendes Herz ist. In Jesaja Kapitel 6, 1 bis 4 heißt es so: In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel, Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Wie wir hier in Vers 1 sehen, war das zu der Zeit, als der König Usia starb und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stelle über Juda. Es war im Jahr 739 vor Christus. In dieser Zeit erlebte Juda in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine Blütezeit. Leider erstreckte sich diese Blütezeit, dieser Aufschwung, nicht auf das moralisch-geistliche Leben des Volkes. Besonders Jerusalem war bekannt für Prachtliebe, für Genusssucht, für Leichtfertigkeit und heidnische Weltanschauung. Angesichts dieser Schieflage hatte Jesaja den Auftrag, zu Buße und Umkehr aufzurufen. Gott, der Allmächtige, sitzt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf diesem hohen und erhabenen Thron. Das war so, das ist so und das bleibt auch für immer so. Auch in Zeiten von Pandemie und Flutkatastrophen. Die große Frage ist, wie du und ich ihn sehen. Wie siehst du heute Gott? Wenn du heute nach oben schaust, wenn du heute an Gott denkst, wie siehst du ihn? Was ist deine Schau von Gott? Wir bemühen uns, Gott vorzustellen. Aber es fällt uns schwer. Er ist so anders. Er ist allem unähnlich, was wir in Raum, also in dieser Welt von Raum, Materie und Zeit kennen. Uns fehlt schlicht und ergreifend die Vorstellungskraft. Und menschliche Worte reichen nicht aus, um seine Erhabenheit und seine Größe zu beschreiben. Beim Versuch, seine Majestät zu beschreiben, verstummt jede Beredsamkeit. Eden Toser, ein Mann, den ich sehr schätze, dessen Bücher ich sehr schätze, schreibt in seinem Buch Das Wesen Gottes: Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen für die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät. Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist, der über dem Erdkreis thront, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt, noch Könige um Rat fragt. Naturgemäß wird der Mensch nicht mit dieser Erkenntnis geboren und aufgezogen, sondern wir lieben es selbst, auf dem Thron zu sitzen. Um aber ein brauchbarer Bote Gottes zu sein, ist hier ein Umdenken notwendig. Ein Regierungswechsel muss stattfinden, vom König ich zum König Gott. Gerade wir, die wir schon länger in frommem Umfeld leben, kennen diese Formulierung, wir wissen das alles, wir haben das alles schon oft gehört, aber die entscheidende Frage ist heute, bist du wirklich bereit, bedingungslos das Sagen über dein Leben Gott abzugeben? Bedingungslos. Gott, nimm du mein Leben, bestimme du darüber. Bist du bereit, ihm völlig zu vertrauen, dass alles, aber auch wirklich alles in deinem Leben dir zum Besten dient, so wie Gott es verheißen hat? Dieser Weg Gottes kann manchmal steil, steinig und hart sein. Aber er hat ein herrliches Ziel und eine sichere Ankunft wird uns versprochen. Es wird kein leichter Weg versprochen, aber eine sichere Ankunft und eine Belohnung wird uns versprochen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, lesen wir in diesem Text. Das bedeutet, Gott ist absolut untadelig. Er ist gut, er ist vollkommen und diesem Gott dürfen wir vertrauen. Tosa schreibt in seinem Buch weiter, Gottes Heiligkeit ist keine unendliche Verbesserung des Besten, das wir kennen. Uns ist etwas der göttlichen Heiligkeit Ähnliches gar nicht bekannt. Sie ist etwas ganz Besonderes, einzigartig, unnahbar, unbegreiflich und unerreichbar. Der natürliche Mensch ist blind dafür. Er fürchtet vielleicht Gottes Macht, bestaunt seine Weisheit, doch seine Heiligkeit kann er sich nicht einmal vorstellen. Nur der Geist des Heiligen kann dem menschlichen Geist die Erkenntnis des Heiligen vermitteln. Bevor wir uns selbst gesehen haben, wie Gott uns sieht, lassen wir uns nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Erst dann, wenn äußere Umstände sich ändern und unser bequemer Lebensstil bedroht ist, werden wir aktiv. Wir haben es gelernt, mit Unreinigkeit, mit Unheiligkeit zu leben. Wir haben vielmehr sogar es als etwas ganz Natürliches und Alltägliches gelernt zu betrachten. Aber Gott ist heilig und absolut vertrauenswürdig. Er hasst die Sünde, weil sie Leben zerstört, weil sie den Tod zur Folge hat. Aber Gott liebt das Leben, weil er absolut gut ist. Vertraust du ihm, dass er dich immer gut führen wird? Das ist Anbetung. Das ist eine anbetende Herzenshaltung, wenn wir ihm vertrauen, dass er heilig und gut ist, dass er gute Absichten mit uns hat und dass er uns gut ans Ziel bringen wird. Wenn ich an unsere 160 Missionare wieder denke, ich habe die meisten Berufungsgeschichte von ihnen gehört, eins der schönsten Aufgaben als Missionsleiter. Dann aber zu sehen über die Jahre und zu hören, wie Gott sie befähigt, wie Gott sie gebraucht, wie Gott sie segnet und zum Segen macht. Es hat mich so manches Mal zu Tränen gerührt. Das ist Anbetung. Wenn wir Gott vertrauen, Gott wird es machen. Wenn wir das Wenige ihm anvertrauen, das Wenige, was wir haben, Gott in seiner Hand kann da etwas Brauchbares daraus machen. Gott sucht nach Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wer will unser Bote sein? Wen soll ich senden? Auf die Herzenshaltung kommt es an, auf eine anbetende Herzenshaltung. Der zweite Punkt ist in Versen 5 bis 7 beschrieben. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen, mit meinen Augen. Da flog ein Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mir mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Jesaja begegnet Gott und er sieht Gott auf dem Thron. Wenn wir heute von Anbetung sprechen, dann ertappen wir uns ja dabei, dann denken wir an eine Wohlfühlatmosphäre, an ein erhebendes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch. Aber Anbetung hat auch noch etwas anderes. Hier treffen wir einen Mann, der Gott anbetet, der in Todesangst geraten ist. Weh mir, ich vergehe. Er ist Gott begegnet. Er fällt nieder und hat Todesangst, weil er erkannt hat, wer er ist. Selbsterkenntnis kommt aus der Gotteserkenntnis. Jesaja wird deutlich, wie wahrscheinlich nie zuvor in seinem Leben: Sünde ist Realität in meinem Leben. Wie soll aus diesem Mund eine heilbringende Botschaft kommen? Wie soll aus diesem unreinen Herzen eine heilbringende, gute Botschaft kommen? Ein geheiligtes Leben, gute, heilige Taten kommen? Das war sicher seine Frage. Jesaja leugnet nicht die Realität der Sünde in seinem Leben, sondern er tut Buße, er demütigt sich. Und dann, wisst ihr, liebe Geschwister, und dann komme ich zu dieser wunderbaren Erkenntnis und Überzeugung. Und dann ist Sünde für Gott kein Problem. Der Engel holt eine heiße Kohle vom Altar. Der Altar ist ein Ort, wo stellvertretendes Opfer dargebracht wurde zur Sühnung und Vergebung der Sünde. Für uns heute ist es das Kreuz, wo Jesus stellvertretend für uns starb und somit das Problem der Sünde geklärt hat. Also die Sünde darf uns von der Berufung nicht abhalten. Sünde sollte nicht geleugnet werden, sondern ans Kreuz gebracht werden. Und zwar immer und immer wieder. Nicht nur einmal. Immer und immer wieder dürfen wir zu dem Kreuz kommen und dort die Sünde abgeben. Das war mir neu groß und wichtig geworden, weil ich das kenne aus meinem Leben, dass die Sünde mich oft lahmlegt, mich entmutigt, mich von meiner Berufung abhält. Ja, wie willst du gehen? Wie willst du das tun? Schau mal auf dich. Ja, es ist Realität, es ist Tatsache. Tag für Tag habe ich damit zu kämpfen. Dieser Text hat mich ermutigt. Gott erwartet nicht ein sündenloses Leben, sondern er erwartet ein bußfertiges, ein demütiges Herz. Und dann darf ich ermutigt und getrost gehen. Wenn das bei dir auch so ist, dann eile zum Kreuz. Und lege all deine Sünden dort nieder und nimm die Vergebung an. Martin Luther sagte mal: Wenn ich auf mich selbst schaue, weiß ich nicht, wie ich gerettet werden kann. Wenn ich auf Christus schaue, weiß ich nicht, wie ich verloren gehen kann. Während wir Gott als die Majestät anbeten und fortwährend mit einer demütigen, bußfertigen Haltung unser Leben führen, ist es wichtig, bereit zu sein, Gottes Ruf zu folgen, egal was es sein mag. Ob es der Dienst an den Kindern im Kindergottesdienst ist, ob es das Leiten der Anbetungszeit ist, ob es Putzen der Gemeinderäume ist, ob es der Dienst am notleidenden Nachbarn ist oder im Ahrtal oder Spenden oder Beten oder Gehen nach Afrika oder Südamerika, um dort den Ärmsten der Armen zu dienen. Wichtig ist, dass wir bereit sind, dass wir gehorsam sind. Es reicht nicht aus, eine anbetende und demütige Haltung zu haben, wenn wir nicht zur Tat schreiten. Es sind oft Eindrücke, Gefühle und Träume, aber es fehlen die Taten. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, gehorsame Haltung. Gott schaut auf das Herz. Gott sucht nach Menschen, die seine Boten sein können, egal wo auf der Welt. Aber er schaut auf das Herz, eine anbetende Herzenseinstellung, eine demütige und eine gehorsame. Gott wird niemals dich zu etwas überreden, manipulieren oder gar zwingen. Ein solches Gottesbild ist nicht mit dem heiligen Gott der Bibel zu vereinbaren. Du musst wollen. Unsere Erfahrung mit unseren Missionaren ist die, dass wenn Gott sie gerufen hat, wir sie nicht mehr halten können. Ungeachtet dessen, dass sie oft in schwierige Länder gehen, wo es nicht ungefährlich ist, sie gehen gerne, mit Leidenschaft. Gottes Prinzip ist Freiwilligkeit, ja vielmehr Leidenschaft und Hingabe. Dieser kleine Satz, hier bin ich, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das ist der Schlüsselsatz. Hier bin ich, sende mich. Und dieser kleine Satz hat einen ganz großen Inhalt. Um den sagen zu können, muss ganz viel Gottvertrauen da sein. Keine Fragen mehr, keine Bedingungen, kein Zweifel. Jesaja war verheiratet, so lesen wir in der Bibel. Er hatte zwei Söhne. Aber er wusste, wenn Gott ruft, hat er an alles und an alle gedacht. Darf ich hier hinzufügen, meine Frau und ich, wir gehen nächstes Jahr, so der Herr will, und wir leben mit zwei Kindern. Sie sind beide, sie haben beide eine Behinderung. Sie haben beide das Down-Syndrom. Aber unsere Sicherheit ist in dem Herrn, dass Gott auch an sie gedacht hat und dass Gott auch für sie eine Berufung hat. Dass Gott sie mit uns zusammen, er ruft nicht nur mich, und meine Frau und meine Kinder müssen mitgehen und irgendwie drunter leiden. Natürlich ist das wird das ein Opfer sein, das wissen wir alle. Aber Gott denkt an alle und an alles. In diesem kleinen Satz, hier bin ich, sende mich, ist noch ein anderer Aspekt enthalten, den ich betonen will. Das bedeutet, hier bin ich, sende mich, bedeutet, mach aus mir etwas, was du gebrauchen kannst. Wir wissen, dass wir von Natur aus sündige Menschen sind und dass wir nicht unbedingt die besten geeigneten Menschen sind, mit denen Gott etwas machen kann. Als meine Frau und ich 1985 heirateten, hatten wir beide ein Wunschlied, das auf unserer Hochzeit gesungen werden sollte. Dieses Lied wurde auch gesungen. Dieses Lied heißt so: Wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir. Drum vollende dein Werk in mir. Das war unsere gemeinsame Sehnsucht. Damals schon, als junge Menschen, als ich meine Frau fragte, ob sie meine Frau werden will, habe ich sie gefragt, bist du bereit, mit mir in die Mission zu gehen? Ja. Sie sagte, ja, das ist doch meine Leidenschaft, meine Berufung. Ja. Bis heute sind wir nicht dazu gekommen. Der Herr hat uns in Gemeindediensten eingesetzt und dann kamen wir zu To All Nations, damals noch ICW. Und jetzt geht es doch nochmal raus in die Mission und wir sind begeistert. Wir sind gespannt, wie Gott uns da gebrauchen kann und wie er uns vorbereiten will. Und all diese Jahre waren Vorbereitung. Auch unsere Kinder mit Down-Syndrom sehen wir als ganz entscheidende Vorbereitung für den Dienst. Wir haben das sehr schön gehört in der Kindergeschichte. Ja? Wie kann man andere trösten, wenn man selbst nicht getröstet worden ist? Erst wenn wir selbst diese Hilfe in Anspruch genommen haben, diese Rettung in Anspruch genommen, diesen Trost Gottes in Anspruch, können wir das weitergeben. Um ein brauchbares Gefäß zu werden, kann es auch mal bedeuten, Leid zu ertragen. 1. Petrus 1, Verse 6 und 7 lesen wir Folgendes. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Petrus benutzt ja das Bild von einem Goldschmied. Das Gold, das ein Prozess der Läuterung durchgeht, das wird erhitzt. Wir kennen das, ja. Es wird erhitzt und dann, wenn das heiß, eine extreme Hitze ausgesetzt, kommen die unreinen Metalle an die Oberfläche. Und der Goldschmied nimmt eine Kelle und schöpft diese unreinen Metalle ab. Und diesen Prozess wiederholt er immer wieder. Er erhitzt, schöpft ab, wird wieder abgekühlt. So lange, so sagt man, bis der Goldschmied sein Gesicht drin erkennen kann. Er schaut rein und sieht sich. Und das ist das, was Petrus hier sagen will. Ja? So bereitet Gott uns vor für den Dienst. Ja? Hier bin ich, sende mich, heißt, ich bin bereit, mich als brauchbares Werkzeug läutern zu lassen. Man sagt, rein ist es erst dann, wenn der Goldschmied sein Gesicht im Gold sehen kann. Petrus sagt uns hier, dass unser Glaube wie Gold ist. Sobald es getestet ist, beginnen die ganzen Unreinheiten an die Oberfläche zu gelangen. Und wenn diese Unreinheiten weggenommen sind, wird der Glaube noch wertvoller und noch reiner, sodass man Jesus in uns erkennen kann. Hier bin ich, sende mich, bedeutet auch, ich bin bereit, in der Schule Gottes zu lernen. Dieser Prozess findet ein Leben lang statt. Es bedeutet auch, durch die Schmiede durchs Feuer zu gehen, durch die Schmiede Gottes durchs Feuer zu gehen. Ich möchte zum Schluss kommen der Predigt und habe hier mir ein Bild ausgesucht. Wir haben bei uns viele Missionare, die bereit sind zu gehen. Vor vielen Jahren gab es in London eine Missionskonferenz. Und dort war ein William Carey, ein bekannter Indien-Missionar, einer der ersten Missionare. Und es wurde aufgerufen, wer ist bereit, runter zu den Heiden zu gehen, um ihnen das Evangelium zu sagen? Dann sagt William Carey, ich bin bereit zu gehen, wenn ihr das Seil haltet. Ja. Was ich sagen will, das ist sehr wichtig, dass das Seil gehalten wird. Wir haben bei uns Menschen, die gehen, aber wir suchen nach weiteren Menschen, wir suchen nach Christen, die das Seil halten. Nur so kann diese Arbeit gemacht werden. Auch die geistlichen Herausforderungen. Die meisten Missionare von uns, die rausgegangen sind, sind in Länder, wo Armut ist, wo Kriminalität ist, wo Okkultismus ist, wo Finsternis zum Greifen ist. Ja? Und das können sie nur machen, wenn das Seil ganz stark und ganz fest gehalten wird. Ich hoffe, dass Gott zu dir heute gesprochen hat und dir in einer besonderen Weise begegnet ist. Und du hast diesen heiligen Gott auf dem heiligen, auf dem hohen und erhabenen Thron wahrgenommen, hast ihn gesehen. Auch wenn du vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, noch keine Hingabe zu Gott gemacht hast, so möchte ich dich heute im Namen Jesu einladen. Und so wie Jesaja zu bekennen, weh mir, ich vergehe, ich habe gesündigt. Ich brauche Vergebung, vergib mir. Wisst ihr, Jesus wartet da schon lange darauf. Er wartet auf dich, wenn du das noch nie gemacht hast. Er wartet heute auf dich. Er will dir vergeben, er will dich befähigen, er will dich senden, dass du ein Werkzeug Gottes in seiner Hand bist. Wenn du vielleicht aber derjenige bist, der schon lange ein Kind Gottes ist, so möchte ich dich heute neu ermutigen, Gott zu fragen oder Gott zu sagen, hier bin ich, sende mich mit all den Konsequenzen. Mach aus mir etwas. Schenk mir ein anbetendes Herz, ein demütiges Herz und ein gehorsames Herz. So möchte ich dich ermutigen, Gott zu vertrauen, gezielte Schritte zu gehen. Sprich darüber mit dem Herrn. Sprich darüber mit jemandem, dem du vertraust, vielleicht dem Pastor, deinem Seelsorger oder jemand anders. Hörst du heute die Stimme des Herrn, wie er spricht? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott hält Ausschau nach Menschen mit einem anbetenden, demütigen und gehorsamen Herzen. Es ist ein Riesenprivileg, dem erhabenen, allmächtigen und heiligen Gott zu dienen. Ich möchte dich ermutigen, seinem Ruf zu folgen. Amen.